The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 1. Oktober. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein Land der Soldaten, der Krieger, mit einer Armee der harten Männer, die zum Töten da sind. Fertig. Das war grob die Botschaft einer ganz besonderen Veranstaltung des Department of War, also des Kriegsministeriums, ehemals bekannt als Department of Defense, Verteidigungsministerium. Auf dem Militärstütz Point Quantico im US-Bundesstaat Virginia, das ist südlich der Hauptstadt, hatte man die Elite der US-Streitkräfte einfliegen lassen. Hunderte Sternegeneräle und Admirale saßen in Reih und Glied, um vom Minister Pete Hegseth auf Spur gebracht zu werden.
This administration has done a great deal from day one to remove the social justice, politically correct and toxic ideological garbage that had infected our department, to rip out the politics.
Die Regierung habe alle politische Korrektheit verbannt aus dem Kriegsministerium. Keine Inklusionskriterien mehr, keine Kerle in Kleidern, kein Klimafanatismus.
No more identity months, DEI offices, dudes in dresses. No more climate change worship. No more division, distraction or gender delusions. No more debris.
Er hat das Ganze als eine Art Weckruf verkauft, ein Wachrütteln der Streitkräfte.
It's tiring to look out at combat formations or really any formation and see fat troops.
Er sei müde, übergewichtige Truppen und fette Generäle zu sehen.
Likewise, it's completely unacceptable to see fat generals and admirals in the halls of the Pentagon and leading commands around the country and the world. It's a bad look. It is bad and it's not who we are.
Auch die Rolle der Frauen hat er hinterfragt, die immerhin rund 14% der aktiven Truppe ausmachen und die auch an der Front kämpfen. Künftig würde es aber nicht nach Geschlecht gehen, sondern nach physischer Kraft.
But when it comes to any job that requires physical power to perform in combat, those physical standards must be high and gender neutral. If women can make it, excellent.
Wenn eine Frau mithalten könne, dann sei das exzellent. Wenn nicht,
if not,
dann halt nicht.
It is what it is.
An die Feinde gerichtet hat er direkt in die Kamera geschaut und gesagt:
To our enemies,
F-A-F-O.
If necessary, our troops can translate that for you.
F-A-F-O heißt fuck around and find out. Grob übersetzt, provoziert uns und ihr werdet eine Antwort bekommen. Und dann gab es eine Jobbeschreibung für Soldaten obendrauf. Der Job sei zu töten und Dinge kaputt zu machen, nichts anderes.
The liberation of America's warriors, in name, in deed, and in authorities. You kill people and break things for a living. You are not politically correct and don't necessarily belong always in polite society.
Und bei all dem durfte natürlich auch der Commander-in-Chief des Landes nicht fehlen.
So, ladies and gentlemen, join me in welcoming the 45th and 47th President of the United States, our Commander-in-Chief, Donald J. Trump.
Donald Trump hat Donald Trump dafür gelobt, dass er das Ministerium in Kriegsministerium zurückbenannt habe. Denn in einem ersten Anflug von Wokeness habe man es einst nach vielen siegreichen Kriegen in Ministry of Defense umbenannt. Das habe er nun zurückgedreht.
So we won the First World War, we won the Second World War, we won everything in between and everything before that. We only won. And then we went in a way woke. That was probably the first sign of wokeness. And we changed it to defense instead of war. And I said, what do you think? How do you think if we changed it back? Would that be a nice idea? And Pete loved it immediately. Some people thought about it. You know, they gave it a little thought. But in the end, we did it.
Aber dann wurde es konkreter. Trump hat über den Ukraine-Krieg gesprochen, in dem bis zu 7000 Soldaten pro Woche sterben würden, so der Präsident. Er, Trump, sei enttäuscht von Putin, der den Krieg in einer Woche beenden wollte. Er habe ihm gesagt, er sähe nicht gut aus in diesem Krieg.
It's crazy what's going on. That's the worst war that there's been since World War II. The number of soldiers that are being killed there is just crazy. From 5 to 7000 soldiers die a week. Think of that. So I think we'll get that done. But that's turned out to be the toughest one. I'm so disappointed in President Putin. I thought he would get this thing over with. He should have had that war done in a week. And I said to him, you don't look good. You're 4 years fighting a war that should have taken a week. Are you a paper tiger?
Interessant ist bei all dem, dass Trump im Wahlkampf eigentlich immer darauf campaigned hat, eben nicht mehr der Weltpolizist zu sein, nicht überall militärisch präsent zu sein wie seine Vorgänger, zu Hause in den eigenen Grenzen zu bleiben. Was gehen uns die Kriege woanders an? Das scheint sich zu ändern. Was das genau heißt, weiß noch keiner. Aber für Europa steckt darin ein Auftrag. Heute findet in Kopenhagen ein informeller Gipfel aller 27 EU-Staats- und Regierungschefs statt. Auch der Kanzler ist dabei. Es ist die Chance, sich in Einigkeit zu zeigen. Denn nur wenn Europa mit einer Stimme spricht, nur dann wird es mit seinen Worten in dem immer lauteren Kriegsgetrommel auf der Welt zu verstehen sein. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Nahost-Experte Daniel Gerlach erklärt seine Kritik am Gaza-Friedensplan von Donald Trump und Benjamin Netanyahu.
Was hier vorliegt, nach meinem Dafürhalten, ist tatsächlich die Gefahr, dass irgendein Punkt nicht funktioniert, auch sehr vage oder unterschiedlich interpretiert wird und dann fällt das ganze Ding auseinander.
Anne Schwedt an der Wall Street erklärt die jüngsten Turbulenzen und der Wegbegleiter von Millionen von Kindern lernt eine neue Sprache.
When our two countries stand shoulder to shoulder, we achieve the impossible.
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu meint mit diesen zwei Ländern, die Seite an Seite stehen, natürlich Israel und die USA. Im Weißen Haus wurde ein Friedensplan zu Gaza beschlossen. Was steht drin in dem 20-Punkte-Plan, den die beiden Staatschefs unter sich ausgemacht haben? Die Hamas soll alle Geiseln freilassen. Auch die toten Geiseln sollen nach Israel zurückgebracht werden. Im Gegenzug sollen 2000 Gefangene bzw. festgenommene Palästinenser freigelassen werden. Und wichtig, die Hamas soll Amnestie bekommen und Gaza verlassen können. Am Ende soll eine internationale Aufsicht den Aufbau von Gaza und einer neuen Regierung beaufsichtigen. So viel zur Theorie. Aber was ist davon zu halten? Meine Kollegin Aleb Doğan hat Nahost-Experte Daniel Gerlach ins Studio eingeladen für eine Nahost-Folge ihres Podcasts Der achte Tag. Wir hören einen Auszug zu den aktuellen Geschehnissen und Gerlachs Kritik an dem Friedensplan. Hier stellt sich der Mann erstmal selbst vor.
Mein Name ist Daniel Gerlach. Ich bin das, was man so allgemein Nahost-Experte nennt. Ich habe Orientalistik und Islamwissenschaft und Geschichte studiert. Ich leite ein Magazin, das heißt Zenit, das ist ein Fachmagazin für den Nahen Osten und eine Organisation, die nennt sich Candid Foundation. Das ist ein Think-and-Do-Tank hier in Berlin, der spezialisiert ist auf den Nahen Osten, den Mittelmeerraum, Kaukasus und die muslimische Welt.
Und ich freue mich sehr, dass Sie ausgerechnet heute bei uns sind. Ich freue mich grundsätzlich, dass Sie bei uns sind. Aber heute gibt es viel zu besprechen aktueller Natur. Wir wissen, dass Donald Trump und Benjamin Netanyahu sich getroffen haben. Und im Zentrum steht ein sogenannter 20-Punkte-Friedensplan, der, so heißt es, tatsächlich der große Wurf sein soll. Was wissen Sie über diesen Plan? Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?
Also Friedensplan ist ein sehr großes Wort. Von Trump und Netanyahu kennt man große Worte. Es gibt so eine Art von Zwangsoptimismus. Alle Leute müssen irgendwie hoffen, dass daraus was wird, denn das ist das Einzige, was derzeit auf dem Tisch liegt und was vielleicht das Leid der Menschen in Gaza lindern oder beenden kann. Aber ich würde das nicht als einen Friedensplan betrachten. Ich denke, das sind Vorschläge für einen Waffenstillstand. Die sind zum Teil sehr vage, zum Teil sehr konkret. Sie sind nicht sequenziert und sie beinhalten sehr, sehr viele Fallstricke. Und ich glaube, darüber könnte er auch stolpern.
Was für Fallstricke zum Beispiel?
Was mir wirklich aufgestoßen ist gestern, war, als Trump zu Netanyahu gesagt hat, du hast unsere Rückendeckung, also ich ziehe jetzt nicht wörtlich, du hast unsere Rückendeckung für den Fall, dass die Sache schief geht. Er hat gesagt, wenn Hamas diesen Plan ablehnt, ja, dann hat Netanyahu alle, also volle Prokura, volles Mandat zu tun, was er für richtig hält. Und das haben wir in den letzten Monaten gesehen, was das in Gaza bedeutet. Und Netanyahu hat das noch weiter interpretiert. Er hat in seiner Stellungnahme gesagt, nicht nur wenn Hamas das ablehnt, sondern wenn Hamas dem zustimmt, aber ihm nachher nicht folgt. Und es ist sehr, sehr einfach für beide Seiten, im Laufe des Prozesses zu sagen, die andere Seite hält sich nicht dran, also fühlen wir uns nicht daran gebunden. Das ist etwas, was wir seit 2 Jahren sehen. Das ist ein teuflischer Mechanismus, der sich da in solchen Verfahren einstellt. Und ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass es auf amerikanischer Seite in der Regierung Fachleute gibt, Menschen, die wirklich ernsthaft einen solchen Plan verfolgen, die ihn managen, die darauf achten, dass er eingehalten wird und die auch darauf achten, dass die Interpretationen nicht voneinander abweichen. Trump hat gestern überhaupt nicht den Eindruck erweckt, als hätte er überhaupt verstanden, dass Netanyahu in seiner Stellungnahme zu dem Friedensplan, den er selber angenommen hat, vollkommen andere Dinge gesagt hat, als in diesem Friedensplan drinstehen. Was hier vorliegt, nach meinem Dafürhalten, ist tatsächlich die Gefahr, dass irgendein Punkt nicht funktioniert, auch sehr vage oder unterschiedlich interpretiert wird und dann fällt das ganze Ding auseinander. Das Einzige, was dagegen spricht, und das ist das Einzige, was mich auch ein Stück weit optimistisch stimmt, ist, dass die amerikanische Seite auch möchte, dass dieser Krieg beendet wird und dass die amerikanische Seite nicht mehr bereit ist, das jetzt so weiter laufen zu lassen. Auch wenn man nicht in der Lage ist, einzelne Details davon zu klären.
Warum eigentlich? Warum liegt es im amerikanischen Interesse, dass dieser Krieg nicht weitergeführt wird? Man könnte ja auch sagen, mit der zweiten Trump-Präsidentschaft will man sich mehr denn je aus diesen Krisenkonflikten zurückziehen und this is not our war sozusagen.
Lassen wir mal das Narzisstische und das Bizarre und das Absurde an der Figur Trump beiseite und versuchen uns auf die wenigen Punkte zu konzentrieren, die in einer Form von strategischer Relevanz sind und die auch ein gewisses strategisches Denken voraussetzen bei ihm. Trump hat zu Beginn seiner Amtszeit ja einen großen Aufriss gemacht, ist in die Golfregion gefahren, hat abenteuerliche Deals abgesprochen mit den Saudis, den Kataris und anderen der Region. Das waren natürlich alles nur Lippenbekenntnisse, dass man Milliarden investieren wolle, Milliarden Rüstungsgeschäfte macht und so weiter. Er stößt auf einen Zielkonflikt, wenn er die israelische Führung so weiter unterstützt und auf der anderen Seite die arabische Welt und seine eigenen Verbündeten in der Region derart brüskiert, dass sich diese Verbündeten, diese strategischen Verbündeten der Golfregion anderen Alliierten zuwenden, wie zum Beispiel den Chinesen. Das heißt, er muss das in irgendeiner Form, das hat er schon verstanden, übereinbringen. Ein weiterer Punkt ist, der Druck auf Netanyahu und die israelische Regierung, auf Israel insgesamt, ist in den letzten Wochen dermaßen gestiegen, zu Recht, aufgrund dieser Kriegführung der Israelis dort und der Besatzungspolitik, über die wir vielleicht nochmal sprechen können, dass ich glaube, die Amerikaner das Bedürfnis verspürt haben, wirklich Druck vom Kessel abzulassen. Am selben Tag, als dieser Plan verkündet wurde, hat die Labour Party in Großbritannien, also die Partei von Keir Starmer, auf ihrer Party Convention den Beschluss gefasst, das, was in Gaza passiert, als Genozid anzuerkennen. Wir haben innerhalb der Europäischen Union Staaten wie zum Beispiel Italien, die dem Druck auch nicht mehr standhalten und sagen, wir sind jetzt bereit für Sanktionen gegen Israel. Das heißt, die internationale Gemeinschaft ist dermaßen aufgebracht in dieser Situation, dass die Amerikaner, glaube ich, jetzt versuchen, gemeinsam mit den Israelis so den Eindruck zu erwecken, wir haben jetzt einen Schritt erreicht, wir haben eine Dynamik entfacht, hin zu einer Friedenslösung. Jetzt seid bitte alle konstruktiv, haltet euch zurück und übt keinen Druck aus und lasst uns das machen. Und das ist letztendlich ein Entlastungskampf, der da geführt wird. Und ich glaube, der soll auch davon ablenken, von den wahren tatsächlichen Problemen, die es gibt und auch von der Tatsache, dass der Krieg in Gaza ja weitergegangen ist in den letzten Tagen. Jeden Tag 70 bis 90 Tote.
Was ist mit der Rolle der Hamas? Die ist in diesem Friedensplan eher von untergeordneter Relevanz, wenn ich ihn so richtig lese.
Ja.
Und ich habe jetzt auch gehört, dass der ehemalige Botschafter Israels in Deutschland, Shimon Stein, genau das an diesem Plan kritisiert. Wie hat man das einzuschätzen?
Ich habe vor 2 Jahren gemeinsam mit einem Kollegen ein Szenario entwickelt, und zwar relativ kurz nach dem 7. Oktober, wo genau wir uns mit diesen Fragen beschäftigt haben. Was macht man eigentlich mit der Hamas, die in dieser Situation sich vollkommen diskreditiert hat durch den 7. Oktober, die nicht mehr als politischer Akteur eigentlich akzeptabel ist von niemandem, aber noch da ist. Und es ist natürlich vor allem eine bewaffnete Organisation, eine militante Organisation, die nach wie vor Gewalt ausübt und Schaden anrichtet. Und deswegen muss man sie in Verhandlungen einbinden. sie hält die, nicht nur, aber sie hält auch die israelischen Geiseln natürlich noch gefangen. Aber sie ist ein Akteur, den man in irgendeiner Form einbinden muss in diese ganze Geschichte. Nun hat dieser Friedensplan, der sogenannte, das ist ja ein israelisch-amerikanischer Plan, der ist abgesprochen zwischen Israelis und Amerikanern und nicht mit der Hamas. Einige der Unterhändlerstaaten der bisherigen, wie die Kataris, haben davon Kenntnis gehabt, haben versucht, bestimmte Punkte einzubringen, die aber von den Amerikanern nicht berücksichtigt wurden, haben aber dann trotzdem gesagt, na gut, wir halten uns jetzt erstmal zurück und schauen, ob die Amerikaner überhaupt in der Lage sind, Netanyahu dazu zu bewegen, diesen Krieg zu stoppen. Die Hamas hat jetzt eine neue Situation, denn Netanyahu und Trump haben beide was gesagt in den letzten Tagen, was sie vorher nicht gesagt haben, beziehungsweise nur ganz am Anfang der Verhandlungen vor fast 2 Jahren mal gesagt haben. Und das ist, dass man der Hamas-Führung freies Geleit gewähren würde, aus Gaza abzuziehen. Mhm. Und das ist eine vollkommen neue Situation, denn das freie Geleit war eigentlich etwas, was für die israelische Führung in ihrer selbsterklärten Politik gegenüber Gaza nicht in Frage kam. Netanyahu und auch alle seine Minister haben immer gesagt, wir werden die Hamas ausnahmslos ausrotten.
Zerstören.
Wir werden alle, nicht zerstören, sondern ausrotten. Das heißt, wir werden all ihr Führungspersonal töten. Wir werden jeden töten, der letztendlich mit der Hamas verbunden ist. Und wir behalten uns auch das Recht vor, das überall auf der Welt zu tun.
Ja.
Das ist in Katar gründlich, glaube ich, schiefgegangen außenpolitisch und hat dazu geführt, dass auch die Amerikaner gesagt haben, damit sind wir nicht, das geht zu weit, da müsst ihr jetzt irgendwie politisch drauf reagieren. Dennoch ist es, glaube ich, so, dass diese Inaussichtstellung von freiem Geleit für die Hamas-Führung, dass man sagt, wenn ihr tatsächlich die Geiseln freigebt, dann werdet ihr leben, dann lassen wir euch abziehen, das ist könnte ein Gamechanger sein. Hat allerdings das Problem, dass die Hamas-Führung, die wir derzeit in Gaza haben, dermaßen ideologisch ist, dass sie vielleicht sagen wird, wir sind hier, wir sterben hier und wir werden nicht Gaza verlassen. Der Kopf der Hamas, Ezzedine al-Haddad heißt der, der noch dort das Kommando hat, der ist, glaube ich, so ein Typ. Den würde ich so einschätzen, dass das jemand ist, der sagt, ich sterbe lieber, als dass ich hier mich ins Exil verabschiede und den Israelis den Gazastreifen überlasse.
Wenn sie sich entscheiden müssten, das, was jetzt mit diesem Plan passiert ist, eher ein Schritt Richtung Lösung oder eher ein Schritt Richtung Eskalation, Verkomplizierung?
Das kann man voneinander nicht trennen. Und das ist leider auch das Frustrierende im Nahen Osten, dass neue Situationen immer beide Türen öffnen.
Mhm.
Wenn sie eine neue Dynamik haben, kann das zu einer größeren Eskalation führen und es kann zu einer Verbesserung der Situation führen. Deswegen ist es so wichtig, dass auch die Europäer, auch Deutschland nicht einfach jetzt sagt, oh, das ist ja mal eine tolle Gelegenheit, vielen Dank lieber Netanyahu, vielen Dank lieber Trump, vielen Dank alle, die da mitgeholfen haben, sondern wirklich jetzt zu versuchen, diese Gelegenheit zu nutzen und die Dynamik in eine bestimmte Richtung zu lenken. Zum Beispiel sich aktiv an dem Aufbau von Institutionen zu beteiligen, aktiv an dem Monitoring, das heißt der Überwachung der Kriegshandlungen und der Einstellung der Kriegshandlungen. Aktiv Druck ausüben, dass die humanitäre Situation verbessert wird und dass man auch die Mittel bereitstellt, um das zu tun. Und eine Risikoanalyse vorzunehmen und zu schauen, dass man nicht Dinge tut, die letztendlich den Konflikt, dass man sich nicht zum nützlichen Idioten macht und Dinge tut, die bestimmten Akteuren, beispielsweise denjenigen, die eigentlich die Vertreibung der Palästinenser und die Wiederbesiedlung von Gaza befürworten und vorantreiben, dass man die nicht unabsichtlich unterstützt durch das, was man tut.
Darüber hinaus haben Aleph und Daniel Gerlach noch über die langfristigen Perspektiven in Nahost gesprochen, über die Stimmung in der israelischen Bevölkerung bezüglich der brutalen Politik Netanyahus und darüber, wie das Thema hierzulande diskutiert wird. Das alles am Samstag, im 8. Tag. Ich reise bald in mein Heimatland und ich freue mich, dass ich Begleitung habe. Bei der Pioneer-Expedition in die USA geht es an Orte, die das Weltgeschehen mitbestimmen. In New York besuchen wir die Wall Street, stehen auf dem Parkett der Börse, wenn die Glocke läutet, und beim UN-Hauptquartier sind wir auch. In San Francisco geht es auf die große KI-Messe Dreamforce, wo die Tech-Elite aus dem Silicon Valley einen Blick in die Zukunft gibt. Und natürlich geht es auch ins politische Herzstück der USA, Washington DC. Wir sind zu Besuch in der Deutschen Botschaft. Wir treffen Demokraten und Republikaner verschiedener Thinktanks zu exklusiven Briefings über US-Gesetze und den politischen Maschinenraum der USA. Und wir treffen einen echten Kongressabgeordneten. Greg Murphy ist Republikaner aus dem 3rd Congressional District of North Carolina. Seit 6 Jahren vertritt er seinen Bundesstaat. Mit ihm werden wir, können Sie, direkt ins Gespräch gehen vor Ort. Wenn Sie spontan sind, können Sie noch mit. 25 Führungskräfte, 10 Tage, 3 Städte vom 7. bis zum 17. Oktober. Den Kontakt und alle Infos finden Sie in den Shownotes. Vielleicht sehen wir uns ja schon nächste Woche.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat die Wall Street gestern zeitweise ins Minus gedreht. Warum? Das weiß unsere Frau vor Ort, Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Hallo Chelsea. Ja, die Anleger waren gestern nervös wegen einem drohenden Regierungs-Shutdown hier in den USA. Die Finanzierung der Regierung läuft in der Nacht aus und Präsident Trump wie auch führende Demokraten rechnen eher mit einer Schließung als mit einer schnellen Einigung. Die Schuldzuweisungen gingen gestern hier hin und her. Die Unsicherheit am Markt war spürbar. Die Streitpunkte beim Haushalt drehen sich um Gesundheitsausgaben, Sozialleistungen und Steuerpolitik. Anleger wissen zwar aus Erfahrung, dass Shutdowns kurzfristig meistens keinen großen Effekt auf die Börse haben, aber diesmal sind die Risiken höher, auch weil Trump für den Fall einer längeren Stilllegung sogar Massenentlassungen ins Spiel gebracht hat. Rund 4 Millionen Bundesbedienstete, darunter auch Soldaten und Sicherheitsdienste, müssten teils ohne Bezahlung arbeiten oder in den Zwangsurlaub. Besonders kritisch ist, das Arbeitsministerium hat schon angekündigt, im Fall eines Shutdowns keine Arbeitsmarktdaten zu veröffentlichen, und da steht ja diesen Freitag der große Bericht an, und damit würden der Börse dann wichtige Informationen fehlen, um die wirtschaftliche Lage und auch die weitere Zinspolitik der Notenbank einschätzen zu können. Also ein längerer Shutdown könnte insgesamt das Vertrauen in die Wirtschaft und die Stabilität der Märkte mehr belasten als in der Vergangenheit. Und deshalb ist das diesmal so relevant hier an den Märkten, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass eine der bekanntesten Figuren Deutschlands ab diesem Monat auch auf, und jetzt kommt's, Sorbisch zu sehen und zu hören ist. Das Sandmännchen. Seit Jahrzehnten der Wegbegleiter für Kinder, die nach dem alltäglichen Besuch dieses kleinen Zauberers ins Bett gehen. Gleichzeitig ist es eins der prägendsten Symbole für die deutsche Wiedervereinigung. Denn das Sandmännchen, was abendlich seinen Traumstaub über die Fernsehbildschirme der Republik verstreut, ist Ostdeutscher. Seit 1959 wurde die Sendung in der DDR produziert und erscheint seitdem meist täglich. Nach der Wiedervereinigung hat sich dann die DDR-Version gegen das ebenso existierende Westsandmännchen durchgesetzt. Höhere Einschaltquoten, größere Beliebtheit und sogar eine kleine Fanbase im Westen. Das Ostmännchen konnte sich behaupten. Insgesamt wurden mehr als sage und schreibe 22.000 Folgen veröffentlicht. Und jetzt eben auch auf Sorbisch. Sorbisch, das ist eine Sprache, die ganz im Osten Deutschlands gesprochen wird. Und zwar in der Lausitz zwischen Cottbus und Bautzen. Gerade einmal 20.000 bis 30.000 Menschen sprechen Sorbisch. Und damit diese kleine Sprache nicht ausstirbt, hat sich der MDR ein Studio in Bautzen geschnappt und die ersten Folgen mit Hilfe von Sorbisch sprechenden Jungen und Mädchen vertont. Über ein halbes Jahrhundert Fernsehgeschichte und jetzt ein neues Kapitel in einer fast vergessenen Sprache. Das Sandmännchen zeigt, große Geschichten können auch in kleinen Sprachen weiterleben. Und vielleicht liegt genau darin der Zauber.
Wenn der warme Wind mich trägt und ich fühle, wie mein Herz laut schlägt, wenn ich mich unter die Sterne leg, als könnte ich spüren, wie die Erde sich dreht.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen traumhaften Start in den neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.
Wenn der warme Wind mich trägt und ich
Herz laut schlägt, wenn ich mich unter